In der letzten Woche hat Gisela, die den Gottesdienst moderiert hat, nach der Predigt einen Text vorgelesen aus Jakobus 5. Da ging es darum, wenn jemand krank ist, dass er dann die Ältesten rufen soll und dass wir zu Gott beten. Und in diesem Text kam ein Vers mit vor, über den möchte ich heute predigen. Und dabei geht es um eine geistliche Übung, die bei uns, so viel ich sehe, bisher kaum zur gelebten Glaubenspraxis gehört. Wenn, dann eher als Ausnahme. Es geht um das Sündenbekenntnis, um die Beichte. Und ich vermute mal, wenn wir das hören, Beichte, dann denken wir vielleicht an Filmszenen oder an irgendwelche gruseligen Nachrichten oder was, aber am wenigsten vermutlich an gelebte Glaubenspraxis. Nun, und zuerst möchte ich uns deshalb zur Kenntnis geben, dass uns die Bibel zu dieser geistlichen Übung auffordert. Ich lese den Vers, der der Predigt zugrunde liegt, aus Jakobus 15, den Vers 16. Der lautet: Überhaupt bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das inständige Gebet eines Menschen, der so lebt, wie Gott es verlangt, kann viel bewirken. Da steht es also so ganz einfach und lapidar: Überhaupt bekennt einander eure Sünden und betet füreinander. Wenn wir den ganzen Text lesen, wo dieser Vers draus genommen ist, dann geht es da um den Umgang mit verschiedenen Lebenslagen. Auch nicht nur um Krankheit, sondern um verschiedene Lebenslagen und wie man damit umgehen kann, wenn man bewusst mit Gott lebt. Da heißt es in Vers 13: Ist einer von euch bedrückt, dann soll er beten. Ist einer fröhlich, dann soll er ein Loblied singen. Ist einer von euch krank, dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich, sie sollen Gebete über ihn sprechen und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Also das sind drei Lebenssituationen genannt, da ist jemand bedrückt, jemand ist fröhlich, jemand ist krank. Und je eine Empfehlung, wie wirkt es sich aus auf diese Lebenssituation, wenn jemand bewusst mit Gott lebt. Und deshalb sind die Empfehlungen, die Jakobus hier gibt, alle in irgendeiner Form Kommunikation mit Gott. In irgendeiner Form Gebet. Beten, ein Loblied singen, für einen Kranken beten und ihn salben. Und an der Stelle kommt ihm dann eine wichtige Voraussetzung ins Blickfeld. Wenn es nämlich besonders wichtig ist, dass die Kommunikation mit Gott funktioniert, dass die offen ist, dann darf die eben nicht gestört sein. Und deshalb hat das wohl auch zum Gebet für die Kranken gehört, dass sie einander ihre Sünden bekannt haben. Das, was gerade zwischen ihnen und Gott steht. Das, was zwischen ihnen untereinander steht. Um das nicht zu stören, dass diese Störungen ausgesprochen werden und damit ihre Macht verlieren, dass die Beziehungen wieder zum Fließen kommen. Und an dieser Stelle kommt dann unser Vers. Überhaupt bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Da steht überhaupt, also das heißt, das hängt zwar eng zusammen mit dem vorigen, mit dem Gebet für die Kranken, aber das gilt umfassender, das gilt auch für alle. Das ist also nochmal eine eigenständige Mahnung, nicht nur ein Teil des Gebets für die Kranken, das auch, sondern das ist nochmal eine eigenständige Empfehlung, die auch für sich steht. Überhaupt bekennt einander eure Sünden und betet füreinander. Und dann kommt das Ziel, was das Ganze soll, damit ihr geheilt werdet. Und hier ist wohl noch eine andere Heilung im Blick als die körperliche. Also selbst in der Situation am Krankenbett, wenn der Kranke und die Ältesten sich gegenseitig ihre Sünden bekennen, da ist ja mehr im Raum als nur diese Krankheit. Und die Ältesten sind in der Regel selber gerade nicht krank, kann natürlich auch mal passieren, aber häufig auch nicht. Und hier steht trotzdem, damit ihr geheilt werdet. Da geht es also keineswegs nur um den Kranken, da geht es um alle. Und deshalb ist es klar, dass hier eine andere Heilung im Blick ist. Eben die Heilung von Sünden. Da geht es um Vergebung, da geht es um die Heilung von seelischen Wunden, die durch Sünde verursacht sind. Und damit sind wir beim Warum. Warum wird uns das hier empfohlen? Und dann wird es darum gehen, wie wir das machen können. Also zuerst warum, beziehungsweise noch davor, warum nicht? Zuallererst nicht Gott braucht das. Das machen wir nicht für Gott, sondern wir haben einen solchen Schritt nötig. Das ist für uns. Wir sollen unsere Sünden nicht bekennen, weil Gott das braucht. Gott hält sich nicht so fest an seiner Barmherzigkeit, dass wir sie ihm aus den Händen binden müssten, wie einem Kind das letzte Keks, sondern wir bekennen unsere Sünden, damit wir Heilung finden, damit wir verändert werden können, dass sich bei uns etwas löst und öffnet und wieder gesund wird. Und Sündenbekenntnis, das hat auch nichts mit Buchhaltung zu tun. So nach dem Motto, in Gottes Hauptbuch, da steht die Sünde jetzt da auf der linken Seite. Seitdem wir sie begangen haben oder so, ist sie dort aufgetaucht, auf der Minusseite. Und wenn wir sie dann bekennen, dann wird sie getilgt, dann kommt sie wieder runter. Und wenn nicht, dann bleibt sie da stehen. Sündenbekenntnis, das ist nicht etwas Mechanisches. Das ist eine Übung, die uns helfen wird, uns in eine gute Richtung verändern zu lassen oder eine Veränderung in eine schlechte Richtung zu unterbrechen, wenn wir sie weise praktizieren. Und um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, die Bibel lehrt uns nicht, dass Gott uns nur dann vergibt, wenn wir voreinander unsere Sünden bekennen. Das ist grundlegend eine Sache zwischen uns und Gott. Außer natürlich jemand anderes ist betroffen oder eine Gemeinschaft ist betroffen, dann muss es auch auf dieser Ebene geklärt werden. Aber das Sündenbekenntnis, die Beichte vor einem anderen, das ist kein Gesetz. Das ist das Angebot einer Hilfe von Gott. Kann sein, dass einer ohne Beichte zur Gewissheit findet und zum neuen Leben und zur ungestörten Gemeinschaft. Und dass er das alles in dem einsamen Sündenbekenntnis vor Gott erfährt. Aber vielen geht es anders. Natürlich, wir wissen das, Gott vergibt uns gerne. Aber diese Information, etwas zu wissen, das reicht oft nicht aus. Das führt oft nicht dazu, dass es im Herzen ankommt, dass es uns wirklich entlastet. Und dann ist das die Hilfe, das vor einem anderen auszusprechen, der dann dafür betet und die Vergebung Gottes uns zuspricht. Also eine Hilfe, Gottes Befreien der Vergebung wirklich zu erfahren, dass sie bei uns ankommt, dass sie uns auch im Gefühl erreicht. Dass sie mir gewiss wird, dass sie mir erfahrbar wird durch die Zusage des anderen im Auftrag und im Namen Gottes. Und Sündenbekenntnis, das ist also eines, dass wir die Vergebung erfahren. Ein zweites Sündenbekenntnis eröffnet Gemeinschaft. Der andere, der hat nicht nur eine Hilfsfunktion für meine Beziehung zu Gott, so ein Bekenntnis beendet auch eine bestimmte Einsamkeit. Es gibt von Dietrich Bonhoeffer so ein kleines Büchlein, Gemeinsames Leben. Ich habe es jetzt noch in meinem Rucksack stecken lassen, ich wollte es euch eigentlich jetzt kurz zeigen, aber ihr wisst ja, wie ein kleines Büchlein aussieht. Und da hat er ein ganzes Kapitel über die Beichte. Da schreibt er so über das geistliche Leben, auch über das geistliche Leben zusammen. Und da hat er ein ganzes Kapitel über die Beichte. Da möchte ich euch mal ein paar Sätze daraus vorlesen. Da schreibt er: Bekennet einer dem anderen seine Sünden. Das ist ein Zitat, das ist unser Vers, um den es hier geht. Und dann schreibt er weiter: Wer mit seinem Bösen allein bleibt, der bleibt ganz allein. Es kann sein, dass Christen trotz gemeinsamer Andacht, gemeinsamen Gebets, trotz aller Gemeinschaft im Dienst allein gelassen bleiben, dass der letzte Durchbruch zur Gemeinschaft nicht erfolgt, weil sie zwar als Gläubige, als fromme Gemeinschaft miteinander haben, aber nicht als die Unfrommen, als die Sünder. Die fromme Gemeinschaft erlaubt es ja keinem, Sünder zu sein. Darum muss jeder seine Sünde vor sich selbst und vor der Gemeinschaft verbergen. Wir dürfen nicht Sünder sein. Unausdenkbar das Entsetzen vieler Christen, wenn auf einmal ein wirklicher Sünder unter die Frommen geraten wäre. Darum bleiben wir mit unserer Sünde allein. In der Beichte geschieht der Durchbruch zur Gemeinschaft. Die Sünde will mit dem Menschen allein sein. Sie entzieht ihm der Gemeinschaft. Je einsamer der Mensch wird, desto zerstörender wird die Macht der Sünde über ihn. Und je tiefer die Verstrickung, desto heilloser die Einsamkeit. Sünde will unerkannt bleiben. Sie scheut das Licht. Im Dunkel des Unausgesprochenen vergiftet sie das ganze Wesen des Menschen. Das kann mitten in der frommen Gemeinschaft geschehen. Und in der Beichte bricht das Licht des Evangeliums in die Finsternis und Verschlossenheit des Herzens hinein. Die Sünde muss ans Licht. Soweit Dietrich Bonhoeffer. Und die Erkenntnis, mit der Beichte geschieht ein Durchbruch zur Gemeinschaft. Da wird diese letzte Einsamkeit beendet und geöffnet. Da wird Gemeinschaft zu einer ehrlichen, zu einer vollen Gemeinschaft. Da führt es dazu, dass ich vor jemandem sein kann, der ich bin und so wie ich bin. Nicht nur das Fromme und das Schicke, sondern auch das, wo ich selber nicht gerne hingucke. Dass ich nicht einen Schein wahren muss. Dass ich nicht ein Gesicht wahren muss, das gar nicht mein Gesicht ist. Das ist offensichtlich ein tiefes menschliches Bedürfnis. Und dort, wo die Beichte nicht mehr praktiziert wird, findet dieses Bedürfnis andere Formen. Vor einem anderen Menschen das zu offenbaren, womit jemand sich alleine plagt, das ist offensichtlich ein Bedürfnis. Heute landet das, glaube ich, nicht selten bei Psychotherapeuten oder in ähnlichen Angeboten. Und ich habe das auch öfters erlebt, dass jemand was ausgepackt hat, auch gar nicht im christlichen Kontext, und gesagt hat, das habe ich noch nie jemandem erzählt, und dann eine große Erleichterung erfahren hat, das vor jemandem auszusprechen. Selbst wenn in dem Fall natürlich kein Zuspruch einer Vergebung dann erfolgen kann. Also das öffnet den Blick nach vorn, das Bekenntnis. Dadurch werden wir wieder frei nach vorn, können etwas Neues von Gott empfangen, können eine neue Perspektive gewinnen, können neue Schritte gehen. Also so viel zum Warum. Vergebung konkret erfahren und das Beenden dieser Einsamkeit mit der Sünde und wieder frei nach vorn zu werden und einen Durchbruch zur Gemeinschaft zu erleben. Nun zum Wie. Wie kann man ein Bekenntnis der Sünde so praktizieren, dass unsere Seele heil wird, so wie es hier heißt, damit ihr geheilt werdet? Dass es uns hilft, die Macht der Vergebung zu erfahren. Und das ist nicht ein einzelner Akt, den man macht und dann war es das, sondern das ist ein Weg, den man da geht. Das fängt an mit einer Vorbereitung. Dieser Schritt, der gilt auch für das persönliche Bekenntnis vor Gott, ohne dass ein anderer dabei ist. Und dabei begeben wir uns in die Obhut des Heiligen Geistes und bitten ihn um seine Hilfe. Denn es ist nicht so leicht und nicht so selbstverständlich, dass wir da die richtigen Punkte finden. Da kann man natürlich sagen, gut, dann nehme ich mein Gewissen als Hilfe, ich nehme meine Schuldgefühle als Wegweiser. Das kann helfen, aber es ist nur bedingt hilfreich. Das Schuldgefühle sind ein unzuverlässiger Wegweiser. Die können uns an irgendeinen Punkt führen, wo gar nichts ist, und die können an irgendetwas vorbeigehen, wo etwas sehr Wichtiges ist. Also wenn wir uns selbst überlassen bleiben, dann kann es passieren, dass wir uns für Dinge verurteilen, für die wir uns gar nicht schuldig fühlen sollten. Und dass wir auf der anderen Seite über Dinge hinwegsehen, die unsere Aufmerksamkeit bitter nötig hätten. Und deshalb brauchen wir auch für diese Vorbereitung Hilfe. Und an dem Punkt kann ein anderer natürlich auch schon helfen, wenn dem Bekenntnis ein seelsorgerliches Gespräch vorangeht. Das hilft, die neuralgischen Punkte zu finden. Manchmal liegt es auf der Hand, manchmal ist es auch eine Kunst. Es gibt eine alte Geschichte über einen genialen Ingenieur zu Beginn des 20. Jahrhunderts, der hieß Charles Steinmetz. Ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber ich finde sie an dem Punkt hilfreich. Und der war dann schon älter und war im Ruhestand, und da ist in seiner Firma ein ganzer Maschinenkomplex zusammengebrochen und die anderen Ingenieure konnten sich nicht erklären, was da passiert ist und was da die Ursache war. Also haben sie den Steinmetz gebeten, zu kommen und das sich mal anzugucken und ihnen da zu helfen. Und er lief dann einige Minuten da herum um die Maschinen und hat sich das angehört und rumgeklopft und was man so macht. Und dann nimmt er ein Stück Kreide und macht an einer Stelle ein Kreuz auf das Teil einer Maschine, und damit ist er dann so fertig. Und als die Ingenieure diesen Teil der Maschine auseinandernehmen, stellen sie zu ihrem Erstaunen fest, tatsächlich, hier ging es los, das ist exakt die Stelle, in der alles zusammengebrochen ist. Ein paar Tage später bekommen sie eine Rechnung von ihm über 10.000 Mark. Das war damals eine horrende Summe. Und das schien ihnen etwas übertrieben teuer zu sein. Und dann haben sie ihn gebeten, die Rechnung aufzuschlüsseln. Und dann haben sie eine weitere aufgeschlüsselte Rechnung bekommen, auf der stand, ein Kreuz anzeichnen, 1 Mark. Wissen, wo das Kreuz anzuzeichnen ist, 9.999 Mark. Ja, ob dieser Teil der Geschichte stimmt, bin ich mir nicht so sicher. Aber er bringt etwas auf den Punkt. Das Schwierigste ist manchmal zu wissen, wo wir ansetzen sollen. Und das ist auch bei der Selbstprüfung so. Und deshalb beginnt das Bekenntnis damit, dass wir uns unter den Schutz Gottes begeben und ihn bitten, das Kreuzen an der richtigen Stelle zu machen. Und da hilft es, sich Zeit zu nehmen und nachzudenken über unsere Gedanken, über unsere Worte, über unsere Taten. Da gibt es Hilfsmittel, sogenannte Gewissensspiegel oder Beichtspiegel. Das sind so Fragen, die gehen meistens an den Geboten entlang. Wir haben vorhin den Wochenspruch gehört. Den könnte man auch schon als so einen kleinen Beichtspiegel nehmen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Wenn man darüber länger nachdenkt, fällt einem bestimmt auch das eine und das andere ein. Und dabei geht es um konkrete Dinge, nicht so um allgemeines, ja, bestimmt könnte ich und müsste ich und wäre vielleicht, sondern es geht um konkrete Dinge. Noch einmal Bonhoeffer: Um der Gewissheit willen geht es in der Beichte um das Bekenntnis konkreter Sünden. Mit allgemeinen Sündenbekenntnissen pflegen sich die Menschen selbst zu rechtfertigen. Also es geht um konkrete Dinge. Und da kann es eine Wohltat sein, endlich ehrlich zu werden. Und das bedeutet ja Bekenntnis, dass ich aufhöre, mich zu rechtfertigen, dass ich zugebe, dass ich bekenne, das ist nicht Pech, dass es so war. Das ist Sünde. Etwas, was ich gesagt habe, etwas, was ich getan habe, obwohl ich es auch hätte lassen können. Und deshalb geht es bei diesem Schritt auf dem Weg des Sündenbekenntnisses darum, dies ehrlich wahrzunehmen. Die Sünde durch eine neue Brille zu sehen. Zum Beispiel, indem ich anfange, mit den Augen der Person zu sehen, gegen die ich mich versündigt habe. Dass ich versuche, durch die Augen Gottes zu sehen, was da passiert ist. Und dann das eigentliche Bekenntnis. Wir sprechen die Sünde aus und übernehmen Verantwortung dafür. Wir stimmen Gott zu. Wir bringen zum Ausdruck, dass wir mit ihm da einer Meinung sind. Das bedeutet, das griechische Wort für bekennen, wörtlich übersetzt heißt es, das Gleiche sagen. Das sagen, was Gott darüber denkt, dem zustimmen. Und das ist gar nicht so leicht, weil es in uns drin sitzt, dass wir versuchen, der Verantwortung zu entgehen. Und was jemand als Bekenntnis beginnt, das endet oft als Entschuldigung. Ich wollte dich nicht anschreien. Ich hatte einfach einen schlechten Tag. Und Sünde bekennen bedeutet, die Tatsache anzuerkennen, dass mein Verhalten nicht einfach das Ergebnis einer schlechten Erziehung ist oder armseliger Gene oder eifersüchtiger Geschwister oder eine körperliche Überreaktion auf zu viele Schokoriegel. All so eine Faktoren können dazu beitragen, das ist richtig. Unser menschliches Verhalten ist etwas sehr Komplexes. Aber mit meinem Sündenbekenntnis sage ich, dass ich irgendwo in dieser Mixtur aus verschiedenen Faktoren und Einflüssen, dass darin meine freie Wahl vorhanden war und dass ich diese Wahl getroffen habe und dass ich diese Wahl nicht entschuldigen oder erklären möchte, sondern sagen, das habe ich gemacht und da stehe ich dazu und das war falsch. Und diese falsche Wahl, die ich getroffen habe, die muss vergeben werden. Und wenn wir das tun, wenn wir dieses Bekenntnis der Sünde auf eine gute Weise praktizieren, dann werden zwei Dinge geschehen. Zum einen werden wir frei von Schuld und zum zweiten werden wir in Zukunft ein bisschen weniger wahrscheinlich in die gleiche Falle tappen, trifft es schon wieder nicht ganz, aber also die gleiche Sünde wieder begehen, als wenn wir sie nicht bekannt hätten. Das macht uns darauf aufmerksam. Die wird dann in Zukunft etwas weniger attraktiv aussehen. Und daraus erwächst auch eine neue Art des Fühlens. Echtes Bekenntnis, das ist nicht nur ein Informationsaustausch, sondern da lernen wir auch den Schmerz nachzuvollziehen, den diese Person empfindet, die wir verletzt haben, zum Beispiel, wenn es so etwas war. Oder den Gott über unsere Sünde empfindet. Aber es geht nicht nur um Schmerz. Bekenntnis ist ein Akt der Gnade. Und das ist auch nur sicher, wenn wir uns da hineinbegeben, ist es nur sicher zusammen mit der Gnade, dass es uns nicht in eine Trostlosigkeit führt. Schuldgefühle alleine sind keine Garantie für eine echte Reue. Sie können destruktiv wirken, sie können lähmend wirken. Und deshalb ist es auch hilfreich zu wissen, bin ich ein Mensch, der eher dazu neigt, mich selber zu strafen, mich selber schuldig zu fühlen? Oder bin ich ein Mensch, der eher dazu neigt, mich immer irgendwie rauszuziehen aus der Verantwortung, sagen, ja, eigentlich kann ich gar nichts dafür, da war dies und jenes und das war so, ja, war ich, aber eigentlich war ich es gar nicht. Das ist gut, das zu wissen und das auch zu berücksichtigen. Paulus unterscheidet zwischen zwei Arten von Trauer, wenn es um Sünde geht. Da gibt es eine Art von Trauer, das ist eine lähmende Betrübung. Im 2. Korintherbrief finden wir das, Kapitel 7, da sagt er, das ist die Art, wie sie bei Menschen üblich ist. Und statt uns ins Leben zu führen, verursacht diese Art von Traurigkeit den Tod. Und dann gibt es eine Trauer nach dem Herzen Gottes. Und die ist die angemessene emotionale Reaktion auf so ein Fehlverhalten. die bringt uns dazu, Wiederherstellung zu suchen. Die bringt uns dazu, Versöhnung zu suchen. Die bringt uns zur Veränderung und zum Wachstum. Die führt uns zur Gnade. Diese Trauer ist ungiftig. Das ist der Schmerz, der uns Hoffnung bringt. Der Schmerz von Wunden, wenn sie heilen. Bekenntnis, das bedeutet nicht nur, beim Namen zu nennen, was in der Vergangenheit gewesen ist. Das ist nicht nur etwas, was nach hinten gerichtet ist, was wir da falsch gemacht haben. Da gehört auch dazu, unsere Absichten für die Zukunft zu klären. Und so etwas wie eine Vereinbarung mit sich zu treffen, mit Gott zu treffen, sowas wie ein Versprechen zu geben. Wenn Gott auf diesem Weg, den wir gehen, wirkt, dann werden wir den Wunsch verspüren, so etwas Schmerzliches nicht noch einmal zu erleben. Also legen wir ein Versprechen ab, ob das ausgesprochen ist oder nicht, und beschließen, dass wir es mit Gottes Hilfe in Zukunft anders schaffen möchten, anders schaffen werden. Und das beinhaltet auch den Willen, das, was geschehen ist, gut zu machen, soweit das geht. Das wird uns erzählt bei Zachäus, als der in sich geht und erkennt, dass sein bisheriges Leben, dass er vieles falsch gemacht hat, dann fasst er diesen Vorsatz. Dann sagt er: Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Und wenn ich jemanden betrogen habe, will ich ihm das Vierfache zurückgeben. Also, das ist auch auf die Zukunft gerichtet. Das ist nicht so ein Ding, ja, ich kann ja immer machen und dann bekenne ich das und dann kann ich wieder neu machen, so nach dem Motto bekleidende Entsorgung, dann kann ich auch bei der Mafia sein. Da irritiert es ja manchmal, dass Leute, die gehen dann immer zur Kirche und dann, das wäre ein Missbrauch. Das ist einfach so, also dann mache ich so weiter. Dann ist es nicht echt, dann ist es nicht ehrlich. Zur Besinnung gehört es auch, nach vorne zu denken. Wie komme ich hier heraus? Was kann ich jetzt unternehmen? Ich will mich auf den Weg machen und das in Zukunft so machen. Das unterscheidet so eine Besinnung von einem unfruchtbaren Grübeln, was sich immer im Kreise dreht und nicht weiterführt, sondern nur an der Stelle hält. Das also ist Gottes Angebot in der Übung, einander die Schuld zu bekennen. Nicht, dass uns das an das Vergangene bindet, sondern dass es diese Bindung gerade löst. Dass es die herausholt aus dieser schlechten Einsamkeit. Dass es uns frei macht von Dingen, die uns festhalten wollen. Dass es uns den Blick frei macht, die Gemeinschaft wieder eröffnet und uns hilft, nach vorne zu leben. Amen.